Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, liebe Weinnasen, zu einer neuen Folge Halbtrocken, dem Wein-Podcast. Hamburg gilt als die schönste Stadt der Welt, zumindest wenn man die Hamburger fragt. Und damit dieses Bild der Stadt über die Grenzen hinausgetragen wird, hat die Stadt Hamburg meinen heutigen Gast mit seinem Team beschäftigt. Im Jahr 2019 verbrachten Übernachtungs- und Tagesgäste in der Metropolregion Hamburg rechnerisch etwa 336 Millionen Tage. Dabei haben die Gäste täglich zwischen 31 und 144 Euro pro Person ausgegeben. Ein Bruttoumsatz von gut 15,6 Milliarden Euro ist so durch Tourismus erwirtschaftet worden. Ein Umsatzplus von 35% verglichen mit dem Jahr 2013. Die stadteigenen Unternehmen Hamburg Tourismus und Hamburg Marketing haben das Ziel, die Stadt Hamburg in den Fokus der Menschen zu rücken und Touristen nach Hamburg zu holen. Dabei geht es auch um Themen wie Nachhaltigkeit und digitaler Wandel und darum, die Lebensqualität in unserer Stadt weiter zu erhöhen. Wie man dies schafft und was in den kommenden Jahren alles geplant ist, erzählt uns heute mein Gast. Herzlich willkommen, Michael Utremba.
Hallo Timo.
Wie geht es dir?
Gut, sehr entspannt.
Sehr entspannt. Ich sehe, du hast hier, wir sind heute wieder in dem wunderschönen Hotel Vier Jahreszeiten, direkt an der Alster. Und du hast einen schönen Fußhocker gekriegt, weil du hast ein bisschen dein Bein verletzt, wie ich sehe.
Ja, ich bewege mich leider die letzten zwei Wochen im Rollstuhl. Ich bin am Knie operiert worden und leider ist das andere Bein auch in Mitleidenschaft gezogen und entzündet, sodass nur noch der Rollstuhl blieb.
Aber du bist auf dem Weg der Besserung
schon. Alles gut. Das ist nervig, es tut weh, aber es gibt viel schlimmere Sachen.
Aber müssen nicht abgenommen werden. Dein Bein bleibt dran. Sehr schön. Ja, du bist Geschäftsführer, wenn ich das richtig sehe. Ja. Der Hamburg Tourismus und der Hamburg Marketing. Mhm. Zwei Firmen, die der Stadt Hamburg gehören. Also stadteigene Firmen im Grunde genommen, die im Auftrag der Stadt Hamburg unterwegs sind und was genau eigentlich machen?
Ja, die Stadt ist Mehrheitsgesellschafter. Die Stadt hat insgesamt, glaube ich, fast 300 Beteiligungen, städtische Unternehmen, Hamburg Wasser und so weiter, HVV gehören dazu. Und wir in den Marketinggesellschaften sind, du hast es gesagt, dafür da, Hamburg bekannter zu machen als Reisestandort, als Kongressstandort, auch durchaus als Standort für Unternehmen, die sich hier ansiedeln sollen, weil die Hamburg Invest, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft, gehört auch mit dazu. Und wir glauben ja immer, jeder müsste Hamburg kennen und stellen dann immer wieder fest, je weiter wir nach außen gehen, umso weniger ist das der Fall. Und diese Stadt hat so viel zu bieten und ist so herausragend, dass es einfach viele Botschaften gibt, die es gilt, in die Welt zu tragen.
Ja, das Tor zur Welt, sagt man ja auch immer zu Hamburg, ne?
Ja, das ist auch etwas, was die DNA der Stadt massiv beeinflusst und die Haltung dieser Stadt, dieses weltoffene, da hebt sich diese Stadt auch, finde ich, deutlich ab von anderen deutschen Städten.
Ja, und bist du kommst nicht, du bist ja kein gebürtiger Hamburger, du kommst, glaube ich, gebürtig aus Stade, was nicht so weit weg ist, das ist ja quasi vor Ort.
Ja, ich bin Norddeutscher und es gab eine, als ich gekommen bin, wirklich eine wunderschöne Geschichte. Ich habe vorher am Flughafen München gearbeitet, ich habe 11 Jahre in München auch gelebt. Und dann ging das durchs Abendblatt, Münchner wird Tourismuschef in Hamburg. Und ich bekam eine Mail von einer Dame vom Hamburger Verkehrsverbund und die schrieb mir wortwörtlich, lieber Herr Utremba, wir sitzen hier mit Kolleginnen und Kollegen und freuen uns für Sie, aber wir machen uns auch Sorgen. Kann ein Münchner das? Muss man nicht Raute, Anker und Totenkopf im Herzen haben, um Hamburg auch in der Welt vermarkten zu können? Und ich fand das sensationell, weil das zeigt den Stolz der Hamburgerinnen und Hamburger auf ihre Stadt und die Identifikation. Ich habe die Dame auch sofort angerufen und ihr gesagt, wissen Sie, das Abendblatt wusste damals noch nicht, dass ich in Stade geboren und in Eckernförde aufgewachsen bin. Also ich bin norddeutsch, nordisch. Und ihr ist ein Stein vom Herzen gefallen, das hat man gemerkt am Telefon. Und in so einer Rolle hat man natürlich auch viele Kennenlerngespräche und Antrittsbesuche. Und ich habe in nahezu jeder dieser Runden das Gleiche erzählt. Und die Reaktion war überall gleich. Wir sind eine total weltoffene Stadt. Aber schön, dass Sie kein Münchner sind.
Ja, es ist immer, es ist, die Leute sagen immer, man ist entweder für Hamburg oder für München. Ne? Das ist aber, ich mag beide Städte total gerne. Also ich liebe München auch, aber es ist natürlich nicht zu vergleichen. Es sind einfach ganz andere, es sind Welten.
Ja, es sind ganz andere Städte. Auf der anderen Seite ist es aber doch so, dass diese Städte auf Augenhöhe sind. Und dass, als ich in München gesagt habe, ich gehe nach Hamburg, haben viele Münchner gesagt, wenn ich woanders hingehen würde, dann Hamburg. Mhm. Und als ich hier erzählt habe, dass ich in München gelebt habe, haben auch viele Hamburger andersrum gesagt, wenn ich woanders leben würde, dann München. Und das eine besticht einfach durch Italien vor der Haustür. Ja, also du bist in 3,5 Stunden über dem Brenner und hast 10 Grad mehr und deutsche Vita. Und Hamburg ist viel mehr Metropole. München ist halt schon eher dörflich. Und wie gesagt, Hamburg deutlich mehr Metropole, kontrastreicher. München ist vielleicht aus jeder Perspektive schön, aber das deckt nicht das Leben ab, finde ich, weil Leben ist hoch und runter und Hamburg hat genau diese Kontraste, die es auch spannend machen.
Ja, das glaube ich auch. Hamburg hat 2019 7,6 Millionen Reisende gehabt und der Tourismus ist der zweitgrößte Wirtschaftssektor in Hamburg. Also es ist schon groß.
Ja, ja.
Warum ist es dann, wenn es sowieso schon so groß ist, wichtig, dass die Stadt eine Firma betreibt, die noch mehr Leute herholt?
Naja, erstmal glaube ich, ist es wichtig, dass es ja nicht nur die Hamburg Tourismus ist, die den Tourismus hier in Hamburg mit betreibt. Das tun ja ehrlicherweise eher die Gastgeber, die wir haben. Ne? Das Miniaturwunderland, die Hoteliers, die Barkassenunternehmen, die Doppeldecker, die durch Hamburg fahren. Aber es ist natürlich schon wichtig auch, dass man einen Nukleus hat, der das auch so ein bisschen orchestriert und auch die Botschaften bündelt und für Hamburg insgesamt wirbt, damit nicht jeder nur für sich wirbt. Und die Frage, die bei dir aber mitschwingt, zumindest meine ich das zu hören, ist die Frage, die wir vor Corona viel diskutiert haben, wird das nicht irgendwann alles zu viel?
Genau.
Ja. Und für diese Frage gab es ja auch ein total treffendes Bild und das war das Kreuzfahrtschiff in der Lagune von Venedig. Bei dem Anblick dieses Fotos hat jeder gesagt, irgendwann wird das alles zu viel mit Tourismus.
Ja, nicht nur mit Tourismus, also das ist ja in vielen Bereichen momentan schon auch so, dass man sagt, das Limit ist erreicht. Der Club of Rome hat ja gerade einen großen Bericht veröffentlicht dazu und sagt, der Kanal ist voll, der läuft halt über.
Ne? Absolut, absolut. Ich komme auf das Thema zu viel Tourismus gleich nochmal zurück, aber wenn du das so ansprichst, Club of Rome, unsere Vorstellung des Reisens ist Reisen, sorg dafür, dass du dich wohler fühlst, dass du weniger Stress empfindest. Überleg mal, wie viel Vorfreude du empfindest, wenn du eine Städtereise nach Bologna planst. Ja, du suchst Wineries raus, du suchst Restaurants raus, Cafés raus, du überlegst dir vielleicht auch, welche Freunde kannst du treffen. Das trägt dich durch viele Wochen schon, bevor du reist. Ja, also Reisen baut Stress bei uns ab. Reisen sorgt dafür, dass wir ausgeglichener sind. Reisen sorgt für neue Perspektiven. Jeder, der reist, kommt einfach anders wieder zurück als vorher. Ich habe das selber erlebt. Ich war als Student ein Jahr oder ein halbes Jahr in Australien unterwegs, ein halbes Jahr auf Weltreise im Prinzip und habe mit meinem Vater viel darüber diskutiert, ob das gut ist oder nicht, weil er hat das Studium finanziert und Studiumende verschiebt sich dann und so weiter. Und ich werde das nie vergessen, weil er hat mich dann abgeholt vom Flughafen oder meine Eltern haben mich abgeholt und nach Bayreuth wiedergebracht zum Studium und hat dann selber am nächsten Morgen gesagt, boah, das hat dich total verändert. Du bist ganz anders zurückgekommen, als du losgeflogen bist. Ja, jeder, der reist und mit offenen Augen durch die Welt geht, kommt anders zurück. Reisen bildet uns. Und von Humboldt hat schon mal gesagt, die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. So, jetzt stell dir mal eine Welt vor, in der die Menschen nicht mehr reisen, in denen sie in ihren Dörfern bleiben oder Tälern bleiben und nur noch eine Meinung entwickeln anhand der Medien. Das führt in meiner Vorstellung zu einer total nationalistischen, eingeengten Welt. Ich glaube, dass wir das Reisen brauchen. Es gibt keine Industrie, die so viel Frieden stiftet, wie das Reisen. Nämlich der Austausch mit anderen Menschen und das Kennenlernen von anderen Kulturen.
Ich bin auch gar nicht gegen das Reisen, weil ich bin, glaube ich, einer der Schlimmsten und wir sind, glaube ich, nur unterwegs. Mhm. Ich glaube, es gibt kein Wochenende fast, wo wir zu Hause sind. Wenn wir mal ein Wochenende zu Hause sind, dann ist es schon so, ach, Gott sei Dank, einfach mal aufs Sofa. Ja. Aber das ist ich stelle auch nicht so sehr das Reisen an sich in Frage, weil Reisen macht dafür viel zu viel Spaß und verbindet Menschen, wie du schon sagtest, bildet, aber es schafft auch einfach Freundschaften, wenn ich überlege, wie viele Menschen wir auf der Welt kennengelernt haben über unsere Reisen. mit denen wir Freundschaften geschlossen haben, wo wir nach Sevilla auf Hochzeiten fahren, ja, nach England, ja, was weiß ja. ich wohin. Aber es gibt natürlich verschiedene Arten von Tourismus. Es gibt natürlich immer diesen Low-Level-Tourismus mhm. und es gibt natürlich den hochklassigen Tourismus. Wir sitzen heute hier in einem der für mich das Nummer eins Haus in Hamburg eigentlich, das Hotel für Jahreszeiten. Es ist gewählt worden zum besten Stadthotel Europas.
Ja.
Mit absolut faszinierenden Top-Restaurants, mit top-geschultem Personal. Aber die stehen natürlich auch für eine Art von Tourismus, die, sagen wir mal, einen Euro mehr kostet. Mhm. Aber die stehen natürlich auch dadurch sehr für Nachhaltigkeit. Mhm. Ingo C. Peters ist hier seit 25 Jahren Direktor, ist auch nachhaltig, sehr lange das Personal zu halten, keine permanente Fluktuation. Und wir haben natürlich Arten von Tourismus, wie wir, sagen wir mal, wir haben ja nun unsere Reeperbahn. Mhm. Das ist ja sozusagen unser Ballermann hier, so ein bisschen. Mhm. Vielleicht nicht ganz so schlimm. Mhm. Aber bei uns kommen ja auch die Iren mit Ryanair reingeflogen, um sich die Bierkrüge um die Ohren zu hauen, so wie unsere Leute, keine Ahnung, nach Mallorca fliegen. Mhm. Ist das was du glaubst, was eine Zukunft hat? Oder ist das was, wovon wir uns eigentlich frei machen müssen und müssen sagen, ja, es gibt Dinge, die gehen einfach nicht mehr. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie billiges Fleisch. So.
Ich glaube, dass einige Dinge nicht mehr gehen und dazu zählen 29-Euro Flüge nach Mallorca.
Ja.
Ja, das ist einfach nicht gut, weil damit bezahlst du ja noch nicht mal irgendwie die Anlieferung des Tomatensaftes, das Material und den Service, um den irgendwie zum Gast zu bringen. Also das ist sicherlich nicht gesund. Glaube ich, dass Junggesellenabschiede was Gutes sind? Ja, glaube ich schon. Und ich glaube, das gehört irgendwie auch dazu. Und wenn man bei uns jetzt sieht, du hast St. Pauli angesprochen und ich liebe St. Pauli. Ich finde, es ein ganz besonderer Stadtteil, der auch den Charakter der Stadt massiv prägt. Es gibt keinen Stadtteil, der so geradeaus ist wie St. Pauli. Und ich habe damals mit Pastor Wilms einen Rundgang gemacht über St. Pauli. Ich habe mir David Wache viel angehört, war dort mal 4 Stunden, um zuzuhören. Sehr besonderer Stadtteil. Und trotzdem sollte es in meiner Meinung auch weiter sowas wie einen Schlagermove geben, weil es gibt 300.000 Leute, die einfach auch dann gerne Marianne Rosenberg und Roland Kaiser singen und wie bunt gekleidet und fröhlich sind und durch St. Pauli ziehen. Und ich finde, bei dieser Diskussion zum Thema Qualitätstourismus muss man immer aufpassen. Reisen ist was sehr Demokratisches. Reisen sollte für jeden möglich sein und nicht nur für eine Elite, die sich leisten kann. Ich liebe dieses Haus hier. Das Vier Jahreszeiten ist ein wundervolles Hotel mit einem herausragenden Direktor. Aber wir sollten bei der Frage zur Qualitätsdiskussion eher über Verhalten reden und auch über Nachhaltigkeit, wie die Reisebranche sich dem Thema Nachhaltigkeit viel mehr nähern kann und muss. Und nicht über die Frage gehen, muss da ein gewisses Budget dahinter stellen und sollten nur noch Menschen reisen können, die sich das auch irgendwie leisten können. Weil das, was ich vorhin sagte, Reisen ist eine Intervention. Und für den einen ist erst der Rucksacktrip nach Sri Lanka eine Intervention, für den nächsten ist aber auch schon der Cluburlaub, weil auch da verlässt man seinen eigenen Rahmen. Und erstmal seinen eigenen Rahmen zu verlassen und neue Erkenntnisse und neue Perspektiven zu entwickeln, ist was Gutes. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob man beim Junggesellenabschied neue Perspektiven entwickelt. Wahrscheinlich nicht so sehr.
Ich kann sagen, ja.
Aber ich möchte zum Beispiel meinen Junggesellenabschied auch nicht missen. Und es war durchaus auch Alkohol im Spiel.
Ja, einiges, kann ich dir sagen. Einiges. Ist es denn so, dass Hamburg Marketing auch bei der Stadtentwicklung beteiligt ist? Also wir haben ja, du er nickt für die Leute, die zuhören, weil ich bin ja begeisterter Clubgänger und wir haben ja in Deutschland eigentlich nur Berlin und ein bisschen Frankfurt, wo man sagt, da sind eigentlich gute Clubs. Mhm. München hat sein berühmtes P1, okay, das ist nochmal auch eine Geschmackssache. Mhm. Wir haben so ein bisschen das Übel und Gefährlich. Und dann passiert auch schon nicht mehr ganz viel bei uns, obwohl wir die zweitgrößte Stadt in Deutschland sind. Warum ist das zum Beispiel so? Warum kriegen wir das nicht hin?
Also sind wir an der Stadtentwicklung beteiligt? Mein Nicken bezog sich auf was anderes.
Ja, ich dachte, ich kann jetzt einen Wunsch äußern. Ja.
Nein, aber der Punkt ist total richtig. Und ich habe vor kurzem, wir treffen uns zweimal im Jahr mit den Köpfen oder CEOs der Tourismusgesellschaften. Und wir haben dort meine liebe Kollegin in Paris besucht. Und die ist in der Tat Teil eines Projektteams, weil Paris möchte zu einer 15-Minuten-Stadt werden. Das heißt, einer Stadt, in der für die Bürger alles maximal nur 15 Minuten entfernt ist.
Und wer schon mal in Paris Auto gefahren ist.
Ja, aber auch das Thema fassen Sie an. Ja. So, und die Denke ist genau richtig, weil wir haben vor Corona 100 Millionen Tagesgäste gehabt. Wir haben 15,4 Millionen Übernachtungen gehabt. Das heißt, allein schon die Masse Mensch, die sich da bewegt, hat einen Impact auf Mobilität. Und das, was wir in der Stadtentwicklung machen, steuert Gästeströme. Also wenn wir irgendwo ein Hotel hinbauen, ja, mit 500 Betten, dann brauchst du drumherum Metzger, Bäcker, Einzelhandel oder Floristiker. Wenn Lars Hinrichs jetzt mit dem Digital Arts Museum 2024 in die Hafen City geht, dann verändert das Gästeströme. Und deswegen ist die Denke total richtig zu sagen, wie kann man denn auch den Tourismus in Fragestellung der Mobilität und der Stadtentwicklung mit einbauen. Und wenn man sich anguckt, wie entwickelt sich eine Stadt, das geht ja häufig, indem Areale noch gar nicht so sehr verplant werden, sondern man auch Freiraum lässt für Kreativität. Und häufig wird dann diese Kreativität sichtbar durch Graffiti als erstes. Und dann entstehen irgendwie so informelle Lesungen und Kreative erobern diesen Raum. Und dann gehen irgendwann Gastronomen vielleicht auch in so einen Raum. Wenn du mal so das Areal der Oberhafenkantine nimmst, wo Thomas Sampel mit dem Hobenkök aktiv ist.
War neulich bei uns im Podcast.
Super, mega gut. Super toll. Also von der Denke her, aber auch von der Art, solche Räume zu erschließen. Und deswegen ist so wichtig, dass wir als Hamburg Tourismus oder auch Hamburg Marketing in solchen Prozessen mit dabei sind, damit wir A, darüber reden können, dass Hamburg das hat, aber B, auch vielleicht an einer anderen Stelle deutlich machen können, welchen Impact auch Gäste haben in der Quantität. Aber letzten Endes arbeiten wir ja gar nicht so sehr nur für die Frage, werden es mehr Gäste, sondern unsere Hauptzielsetzung ist, wie können wir die Lebensqualität in der Stadt hochhalten. Und ja, die Anzahl der Übernachtungen ist ein KPI, das wird auch immer so sein, aber noch viel spannender ist, und das ist nicht nur bei uns in Hamburg so, sondern auch bei anderen Destination-Marketing-Organisationen, die Lebensqualität in der Destination, das ist der große Treiber für das, was wir eigentlich tun.
Jetzt sind wir natürlich ein Wein-Podcast. Und wir wollen natürlich uns auch mit Wein beschäftigen. Und bevor wir den ersten Wein gleich probieren, muss ich allerdings noch eine Herzschmerzfrage an dich stellen. Nach 30 Jahren wurde das Stuttgarter Weindorf nicht fortgeführt, weil die Stadt die subventionierte Miete, die auf 46.000 Euro gesenkt war, dann irgendwann aus rechtlichen Gründen nicht mehr subventionieren durfte. Und der Rechnungshof hat das reklamiert und gesagt, nee, ihr müsst da schon die normalen Preise nehmen, wie bei anderen auch. Ist die Freundschaft zu Stuttgart jetzt komplett dahin? Darf der Hamburger Fischmarkt auch nicht mehr nach Stuttgart? Und warum hat man da nicht eine Lösung gefunden? Weil das war doch so ein schönes Fest.
Ja, die Freundschaft ist überhaupt nicht dahin. Wir waren gerade mit dem Fischmarkt in Stuttgart.
Ja.
Und vielleicht ist die Sehnsucht nach Hamburg so noch größer geworden in Stuttgart dadurch, dass wir gar nicht mehr da sind bei dem Weinfest. Es war halt damals eigentlich eine Frage des Budgets. Können wir uns das so noch leisten? Und da mussten wir damals leider sagen, nein, kriegen wir nicht mehr hin.
Sollen wir da nicht mal eine neue Veranstaltung aushacken? So ein Weinfest 2.0?
Ich finde grundsätzlich das Thema Kulinarik, und dazu gehört ja auch Wein, ist Bestandteil einer jeden Reise. Es gibt keine Reise, wo Kulinarik keine Rolle spielt. Und wenn ich mir anschaue, Kopenhagen gilt als die Number One Food City in the World. Auch durchs NOMA natürlich geprägt, aber durch viele andere Läden auch. Und ich finde, dass Hamburg eine unglaubliche Qualität hat an Top-Gastronomen.
Und ja, auf jeden Fall.
Wir haben viele Gastronomen, die gerade das Thema Nachhaltigkeit auch sehr in den Vordergrund stellen. Thomas Sampel haben wir gesprochen, Sebastian Junge. Also viele tolle Köche und Restaurants. Und eigentlich gibt es von der Seite her keinen Grund, warum nicht Hamburg auch auf dem Niveau von Kopenhagen sein könnte. Und dazu gehört für mich genauso aber auch das Thema Wein bei Kulinarik. Also ich bin sehr für kulinarische Veranstaltungen in Hamburg, um zu zeigen, was die Stadt kann.
Ja, viele Städte haben ja so Markthallen. Barcelona hat ja so eine, Lissabon haben so Markthallen. So,
ja.
Ich will es jetzt nicht Fressstände nennen, aber sind so Food Miles auf hohem Niveau. Mhm. Das fehlt uns eigentlich so. Wir haben zwar den Fischmarkt, aber das ist natürlich nicht ganz vergleichbar.
Die Location wird ja anders genutzt, die Fischauktionshalle.
Ja.
Und trotzdem schreit sie eigentlich danach, dass genau da sowas stattfindet jeden Tag, ne? Weil wenn man auch in Stuttgart, die Markthalle, Stockholm, Madrid, was für ein Anziehungspunkt für Einheimische und für Gäste.
Ja, ja, da müsste man nochmal drüber nachdenken.
Ja, so eine Markthalle ist ein gutes Thema.
Da habe ich wieder eine Inspiration gebracht, da muss ich eine Provisionsrechnung schreiben, wenn das klappt. Heute, liebe Weinnasen, wollten wir Auxerrois probieren. Auxerrois, eine sehr schöne Rebsorte, weil ich natürlich den lieben Michael gefragt habe, was magst du denn eigentlich gerne an Wein? Und er hat mir ein bisschen geschrieben, was er gerne trinkt und so weiter. Und wir werden Auxerrois probieren. Allerdings nur zwei, weil eine Flasche ist mir vorhin runtergefallen. Und da du auch gerne Chardonnay trinkst, habe ich auch noch ein Chardonnay mitgebracht. Sehr gut. Unser erster Wein heute ist vom Weingut Klump aus Baden. Und das ist ein Auxerrois aus dem Jahr 2019. Ich bin ganz ehrlich, ich habe den vorher noch nie probiert. Deswegen, die meisten Weine, die wir im Podcast haben, probiere ich vorher nicht. Sonst,
du bringst nur deine besten jetzt mit.
Nee. Also wir versuchen eigentlich auch immer, Weine von überall her zu haben. Es ist keine Verkaufssendung hier. Hat aber eine schöne Nase, ist auf jeden Fall im Holz ausgebaut, das riecht man schon. So schön, so was Vanilliges, so, ne? Mhm.
Ja. Hat jetzt olfaktorisch mehr versprochen.
Ja, ich dachte auch, der, also er ist sehr fruchtig. Mhm. Erinnert einen so ein bisschen an so einen grauen Burgunder, finde ich. Aber, wenn man es jetzt nicht wüsste. Aber ich wollte gerade sagen, die Nase finde ich sehr vielversprechend. Mhm. Es ist ja nun auch etwas, also Auxerrois ist eine, für die, die es alle nicht wissen, und das wissen wahrscheinlich die wenigsten, ist eine Weißweinrebsorte, hat eine wirklich geringe Verbreitung und auch eine geringe Bedeutung. Gibt es in Frankreich, im Elsass, Luxemburg und auch in Deutschland. Und ist ursprünglich aus einer Kreuzung, einer natürlichen Kreuzung von Heunisch und Pinot entstanden. Erinnert immer so ein bisschen, Grauburgunder, Weißburgunder und ist aber im Vergleich dazu doch so ein bisschen bouquetreicher, ein bisschen dicker und hat weniger Säure als diese anderen Rebsorten. Der Name kommt relativ sicher von der französischen Grafschaft Auxerre. Ist eine Burgundersorte. Wie gesagt, Heunisch und Pinot Kreuzung. Heunisch war bis ins 19. Jahrhundert in Mitteleuropa die wichtigste Rebsorte und hatte einen hohen Ertrag. Und das mit dem hohen Ertrag war im Mittelalter auch eine wichtige Eigenschaft. Die haben zu der Zeit viel Wein getrunken, wenig Wasser. Das Wasser war immer verunreinigt. Wein war ein wichtiges Lebensmittel. Allerdings waren das auch tendenziell immer Weine, die, sagen wir mal, eher dünn und extraktarm waren und viel Säure hatten. Also es war kein großer Spaß. Und die Verbreitung der Rebsorte wird mit der Vertreibung der Hugenotten, so wurden die Protestanten damals in Frankreich genannt, ab dem Jahr, ich glaube, 1685 in Verbindung gebracht. Also Rebsorten wandern durch Europa. Das ist auch wahrscheinlich etwas, was dem Riesling passieren wird. Wir stehen ja nun voll in der Klimakatastrophe oder am Beginn wahrscheinlich erst. Und es wird auch da Wanderungen der Rebsorten geben in andere Gefilde, wo sie einfach wieder besser wachsen. 2700 Hektar hatten wir, oder ungefähr 3000 Hektar in Deutschland sind damit bestockt. Das sind von 100.000 jetzt 3%, ist nicht viel.
Nicht viel.
Nee, ja. Das ist nicht viel. Finde ich okay.
Ja.
Ja. Würde mir persönlich ein Gläschen jetzt reichen.
Ja, absolut. Warum hast du die Flasche nicht runtergeschmissen?
Nein. Ja. Ich weiß ja nicht, was ich sonst damit gemacht hätte. Du trinkst gerne Wein, ne?
Ja, durchaus.
Was sind so Weine, die du gerne magst?
Ich habe witzigerweise, als ich angefangen habe, Wein zu trinken, vorwiegend Rotwein getrunken und trinke jetzt aber viel mehr Weißwein noch, aber dann auch gerne in großen Gläsern. Also du hast das Thema Viskosität angesprochen, du hast Holz angesprochen. Ich trinke gerne Chardonnay, die im Holz ausgebaut sind.
Also du magst schon so ein bisschen was Dickes. So.
Durch was Dickes, vanillig, kann man nicht auch zu viel von trinken, weil irgendwann wird es dann auch too much. Aber so Lageda, Südtirol, Löwengang oder so, oder südafrikanische Weine, Tokara als Weingut oder Grand Provence, also tolle Chardonnays, durchaus mit Kraft. Wenn es ein bisschen heißer ist, passt das nicht so sehr, dann eher lieber ein Sauvignon Blanc oder so, ein bisschen fruchtiger, spritziger.
Nice. Wenn du in Hamburg an Wein denkst, hast du spezielle Orte, wo du sagst, da gehe ich besonders gerne für Wein hin? Oder so ein Tipp?
Oh, also das, was Ingo Peters hier als Weinkeller hat, ist ja outstanding und außergewöhnlich, muss man sagen. Ja. Das ist sucht seinesgleichen. Für mich ist es dann gar nicht so sehr der spezielle Gastronom, sondern eher die Location. Und ich liebe Wasser. Ich bin Kind des Wassers, ich bin Eckernförde groß geworden. Und immer wenn ich die Chance habe, irgendwie aufs Wasser zu schauen, geht es mir schon mal gut. Das heißt, wenn es irgendwo Lokalitäten gibt, wo Wasser da ist, dann bin ich auch sicher, haben die auch einen bestimmten Wein irgendwie für mich, der passt oder so. Ich kann es gar nicht sagen, in den Laden müsste man gehen, um dann Wein zu trinken oder so.
Touristen gehen natürlich sehr häufig ins Alsterhaus in Hamburg. Da ist ja die bekannte Champagnermeile oben.
Ja.
Da wird ja immer gerne gesessen, wobei da sitzt man natürlich ohne Fenster und kann nichts von Hamburg sehen.
Ja, genau. Das ist so. Ich finde das toll, wie das auch dort gemacht wird im Alsterhaus. Es ist aber nicht der Ort, wo ich hingehen würde und Wein trinken würde oder so. Wir sind gerne in der Tat mal hier, auch wenn wir samstags mal in der Stadt sind oder so.
Ja, die haben ja auch hier vor vier Jahreszeiten das Ponton.
Ja, genau.
Da kann man ja im Sommer sehr schön draußen sitzen.
Genau, tolle Location. Wenn es nicht das Wasser ist, ich liebe das Hügge.
Ja.
Tolles Restaurant, toller Gastronom, toller Gastgeber, sensationeller Ort.
Für die Zuhörer, das Hügge ist ein sehr gutes Restaurant und für die, die es noch nicht wissen, Hügge hat auch eine Farm, Hügge the Farm.
Okay.
Da warst du noch nicht.
Da war ich noch nicht.
Jetzt kann ich dir mal einen kleinen Tipp geben. Ja, sehr gut. Das ist auch in der Nähe vom Restaurant. Dort machen die, züchten die ihr eigenes Gemüse und Obst. Und jeden Samstag ist da so ein bisschen Tag der offenen Tür und da gibt's immer mal so ein bisschen Spezialitäten zum Probieren und das ist wie so ein kleiner Markt, muss man sagen. Das kann ich sehr empfehlen.
Super.
Hygge the Farm.
Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Wir waren mal bei Sebastian Junge draußen, der hat ja auch so einen Hof außerhalb von Hamburg, das haben wir uns mal angeguckt und das war schon hochspannend, dort zu frühstücken und wirklich alles vom Feld sozusagen zu essen, aber dann guter Tipp, schreiben wir mal an.
Ja, Regionalität ist immer ein gutes Thema.
Ja.
Und von daher, dann warst du, also ich, Wein, nachdem das Weindorf schon genommen wurde, muss man sagen, Weinbars haben wir leider auch nicht so viele, Hamburg. Da ist München viel besser bestückt und auch Berlin ist viel besser bestückt. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht sind wir doch eher so mehr Biertrinker in Hamburg.
Ja, vielleicht das. Auf der anderen Seite, finde ich, haben wir auch in den Hotels inzwischen tolle Orte, um Wein trinken zu gehen. Und früher waren ja Hotels, 80er, 90er Jahre waren Hotelbars so Places of Lost Souls, ne? Also der ist schon in eine Hotelbar gegangen. Und wenn du dir das jetzt anschaust, nimm das The George an der Alster oder das Tortue oder auch, also ganz viele Orte, wo man sagt, da gehe ich gerne einfach mal hin und trinke Wein, weil ich mich da einfach wohlfühle. Ne? Das sind Orte geworden, wo man gerne verweilt, wo man Menschen trifft und lange nicht nur Reisende.
Das stimmt. Das hat sich sehr verändert. Heute geht man einfach in eine Hotelbar, das stimmt.
Ja.
Und ansonsten kann ich dir empfehlen, wenn du gerne mal in eine Weinbar gehen willst, und auch natürlich den Zuhörern, es gibt W, die Weinbar, die ist in der Dorotheenstraße. 800 Weine im Sortiment, 100 Weine im offenen Ausschank.
Okay,
wow. Ist völlig verrückt. Mhm. Kleine Spezialitätenkarte, sehr nett. Das macht auch viel Spaß. Wir haben die Winebank in Hamburg, ist natürlich eigentlich ein Club, aber ich glaube, die haben auch zeitweise geöffnet.
Geöffnet. Mhm.
Da kann man auch gut hingehen. Mhm. Wir haben es schon nicht so schlecht hier. Was war deine erste Erfahrung mit Wein? Kannst du dich daran noch erinnern?
Nee, ehrlicherweise nicht. Ich glaube, wahrscheinlich Studentenzeit und irgendwie auch billiger Fusel wahrscheinlich.
Das ist aber fast ein gleiches. Startet immer mit billigen Fusel.
Aber ich glaube, wir haben damals wahrscheinlich, wie es in der WG so ist, ich habe in der WG gewohnt mit drei anderen, viele WG-Abende verbracht und da wird Rotwein eine große Rolle gespielt.
Ja, haben. Auf jeden Fall.
Und wie es halt so ist, das meiste an Wein wird über den Handel vertrieben, ne, über den Einzelhandel und so. So werden wir auch uns dem Thema Wein genähert haben.
Ja, aber vielleicht ist das, vielleicht gibt es da eine Ähnlichkeit zwischen unseren Themen Wein und Tourismus, weil bei Wein ist es ja so, man fängt immer eigentlich, sag ich mal, oder in der Regel fängt man was Günstigem an.
Mhm.
Man trinkt sich über das Leben eigentlich immer hoch.
Ja, ja.
Man kann sich nicht wieder zurücktrinken. Und vielleicht ist das bei Tourismus so ein bisschen ähnlich. Wenn man sich mal an ein besseres Hotel gewöhnt hat oder vielleicht an schönere Destinationen und dann doch auch schöner essen gehen, dann kann man vielleicht nicht mehr so das andere machen.
Ja, ich glaube, das ist der ganz normale Lauf des Lebens. Du entwickelst dich weiter inhaltlich, du kommst auch in andere Jobs vielleicht. Ja,
man verdient auch einfach mehr Geld, genau.
Genau, und das ist der Punkt, du verdienst einfach mehr Geld.
Ja.
Und dann kommt ja der Appetit sozusagen beim Kosten auch. Ne? Wenn du dann einmal festgestellt hast, du sitzt irgendwie bei Lageda in so einer Winery und isst dort irgendwie ein Jausenbrett und der stellt dir ein Chardonnay hin. Und dann fällt es dann irgendwann schwer, nicht nur Nein zu sagen, sondern dann irgendwann auch wieder zurückzukommen, wie du sagst. Und wenn ich so anschaue, unser Lebensstandard ist sehr normal. Aber wo man es merkt, ist in der Tat die Qualität der Weine, die wir trinken oder so. Ne? Das, was wir jetzt irgendwie zu Hause im Weinkeller haben oder im Weinkühlschrank haben, ja, hätten wir vor 15 Jahren wahrscheinlich noch nicht so dort gehabt.
Ja, ja, das ist auch gut so. Und wenn du an den Wein denkst, kannst du dich noch an deine heftigsten Rausche erinnern? Das ist wahrscheinlich auch Studentenzeit, ne?
Das Schöne ist, als ich diese Zeit hatte, gab es noch kein iPhone.
Ja!
Also, wenn du jetzt siehst, was mit der finnischen Ministerpräsidentin passiert, also da gäbe es wahrscheinlich auch viele Aufnahmen, die sehr kompromittierend gewesen wären. Und all das habe ich auch gelöscht, glaube ich.
Es ist sehr witzig. Wir haben gerade am letzten Wochenende genau über dieses Thema gesprochen. Mhm. Und da sagte auch einer in der Runde, wie schön die Zeit doch war, als es diese Kameras nicht gab.
Ja, ja, total. Also ich hab Sportökonomie studiert. Es ist ein Studiengang in Bayreuth mit 44 waren wir pro Jahr. Das heißt, es ist ein sehr limitierter Studiengang, was zum einen dazu führt, dass du sehr schnell alle anderen Semester kennenlernst. Weil einmal im Jahr 44 bedeutet irgendwie, das sind dann die, die sich an der Uni bewegen, 200 vielleicht. Du kennst sofort jeden und es sind alles Sportler. Und dann kannst du dir vorstellen, wie die Partys dann auch sind. Ja, ja. Wir haben damals immer gesagt, noch heftiger sind nur die Hockey-Partys. Ja. Da müsste Mo Fürste was dazu sagen. nein, aber das war natürlich eine tolle Zeit, eine sehr spannende Zeit. Und da hat Wein sicherlich auch eine Rolle gespielt. Und zum Glück gibt es keine Fotos.
Ja, Gott sei Dank. Wenn du bist natürlich jetzt Tourismusbeauftragter sozusagen der Stadt. Wie reist denn eigentlich du so, wenn du die Stadt verlässt? Was ist denn so dein Favorite so?
Sehr viel Aktivurlaub. Also zum einen gerne auch andere Städte erkunden. Und da ist natürlich auch jetzt diese Aufgabe, weil ich auch viel mit europäischen Partnern exzellent vernetzt bin, sensationell, weil ich einfach auch sehr schnell in Barcelona, Madrid, Amsterdam anrufen kann und sagen kann, gib mir mal ein paar Tipps oder so. Das ist ein Traum. Aber wenn es längere Reisen sind, dann sehr aktiv. Also Tauchen spielt eine ganz große Rolle. Wann immer es geht, versuche ich irgendwie unter Wasser durchaus auch zu sein.
Was ist dein favorisierter Tauchspot?
Es war lange Zeit Asien, bis ich vor jetzt dann 3 Jahren einen Traum erfüllt habe, und zwar in Mexiko tauchen war. 10-tägige Tauchreise, Socorro Island, und dort bist du halt, ja, bis 10 Tage auf dem Schiff. Ist für jemanden, der sehr schnell seekrank wird, schwierig, und ich werde sehr schnell seekrank, schon beim Duschen.
Oh.
Aber dort kannst du mit Mantas tauchen, mit Walhaien tauchen und sicherlich unvergessen.
Ja, tauchen kann ich gar nicht. Ich krieg's mit diesem Atemgerät leider überhaupt nicht.
Ja, und du erschließt dir so eine ganz andere Welt da unten, ne? Weil du merkst einfach, wie klein du bist. Also jedes Geschöpf da unten ist irgendwie schneller. Du siehst ganz andere Farben, du hast eine unglaubliche Ruhe. Also tauchen ist ein wundervolles Hobby und ist aber dann eine der Aktivitäten. Ansonsten ist es auch viel Asien. Ich finde immer, wenn du Richtung Osten reist, hast du eine unglaubliche Dienstleistungsmentalität dort. Herausragende Gastgeber, tolle Hotels, Wellnessbereiche. Und wenn du das dann vergleichst, du würdest Richtung Westen über den Atlantik fliegen, bist du gleich auf einem ganz anderen Preisniveau auch unterwegs. Also 300 Dollar in den USA ausgegeben und du bist in einem schlechten Hotel mit Teppich und so weiter.
Ja,
und 300, ja. Umgerechnet 300 Euro oder 300 Dollar in Asien.
Luxusklasse.
Luxusklasse.
Ja, ja, absolut.
Deswegen, wenn es geht, Richtung Asien durchaus. Ich bin Australien-Fan, liebe Sydney, also gerne dann auch weit weg.
Verdammt, ich war noch nie in Australien, das muss ich nochmal machen.
Oh, unbedingt.
Ja.
Unbedingt.
Aber vorher müssen wir erstmal noch eine Flasche Wein aufmachen, damit wir noch was probieren.
Oh, ja.
So, der nächste Wein ist eingeschenkt und wir haben, wie du siehst schon an der Farbe, der ist deutlich, deutlich güldener als der erste Wein vom Klump. Ja, Honigfarben.
Tolle Farbe.
Oh, die Nase ist auch der Hammer, ne?
Ja. Eigentlich ist das Glas dafür zu klein, oder?
Ja, so ein größeres Burgunderglas wäre jetzt tatsächlich dafür schöner, hast du recht. Aber es ist fast wie ein Parfum in der Nase, ne?
Ja, ja.
Hat so tolle so Beeren- und Melonenaromen.
Toller Wein. Wirklich exzellent.
Ja, für alle, die natürlich jetzt leider nicht sehen, was wir trinken.
Darfst du so schlürfen am Mikro? Ist das erlaubt in dem Podcast?
Ja, es gibt sogar einen Fetisch dafür. Mhm. Das heißt ASMR. Es gibt Leute, die stehen so auf Geräusche tatsächlich.
Okay.
Habe ich neulich auch erst in einem Podcast gelernt von Fachleuten. Ja, könnt ihr ja mal Kommentare schreiben, ob euch das stört, wenn ich schlürfe. Wir haben jetzt ein Auxois aus dem Jahr 2017 vom Weingut Beck, Hedesheimer Hof aus Stadecken-Elsheim. Das ist der Stadecker Spitzberg Auxois in einer Burgunderflasche, hellblaues Etikett. Und den Wein kannte ich vorher tatsächlich schon. Und den finde ich phänomenal.
Phänomenaler Wein. Absolut.
Also, super Essensbegleiter, aber auch etwas, was ich gut so, ich weiß nicht, ob ich davon jetzt eine ganze Flasche trinken würde am Abend, aber ich kenne mich ja, am Ende ist sie wahrscheinlich doch weg. Das geht ja leider immer schneller, als man denkt mit diesen Flaschen, aber toller Essensbegleiter. Würde ich sehr empfehlen.
Also wir machen hin und wieder so Long-Table-Runden bei uns, langer Holztisch und dann Freunde einladen. Und das ist in der Tat auch ein Wein, da laufe ich dann des Öfteren in den Keller und werde gebeten, noch eine Flasche hochzuholen. Der kommt immer sensationell an.
Okay, also du hast den Wein zu Hause, das ist ja dann praktisch, du kennst ja, den also schon.
Den kenne ich, ja. Den kenne ich. Gehört zu meinen Lieblingsweinen inzwischen.
Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Finde ich auch so vom, also Farbe, Geschmack, Olfaktorik, Geruch, toll, Textur und aber auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich, passt da sehr, sehr gut.
Der hat so eine schöne Länge auch, ne?
Ja, ja. Also wenn du so ein, was kostet im Moment Löwengang, Chardonnay, Lagela, 27, 28 wahrscheinlich oder schon über 30, weiß ich gar nicht.
Ja, würde ich sagen, so um den Dreh.
Und das ist dann ja schon wirklich viel Geld und der liegt, keine Ahnung, zwischen 17, 18, irgendwie sowas, toller Wein.
Ja, ich finde auch, das ist ja immer ein Thema, auch besprechen wir auch immer wieder im Podcast, so wie viel Geld gibt man für Wein aus? Wir wissen jetzt schon ungefähr, wo du dich so bewegst.
Na. Also 17, 18 ja, aber ja. So gerne ich auch den Löwengang mag, der liegt jetzt nicht nur bei uns im Kühlschrank. Also,
nein. Ja, das ist halt auch, das ist einfach, 30 Euro ist einfach viel Geld für eine Flasche Wein. Ne? Ja. Und es gibt halt auch für 10, 12, 15 Euro einfach sehr, sehr gute Weine, wie wir halt auch hier sehen. Das muss nicht immer sein. Wir hatten jetzt gerade eine Folge, da war Michi Kute zu Gast, haben wir ein bisschen Bordeaux getrunken und die waren, sagen wir mal, vorsichtig gesagt, sehr mittelmäßig und die liegen alle so bei 60 Euro. Das ist halt wahnsinnig viel Geld, vor allen Dingen, wenn du dann am Ende sagen musst, ich bin eigentlich enttäuscht davon. Mhm. Da muss man doch sagen, dass die Weinwelt ja sehr viel bietet und man immer woanders gucken kann, ob man nicht was anderes findet. Das ist ja dann auch wieder wie beim Reisen. Mhm. Wenn eine Destination im Grunde genommen irgendwann abgerockt ist oder sagen wir mal so durchdreht, dass sie preislich verrückt wird, dann kann man als Tourist natürlich auch immer leicht sagen, da fahre ich nicht mehr hin.
Absolut. Das ist für Hamburg etwas, was ich mir so gar nicht vorstellen kann, weil hier so viel passiert in dieser Stadt. Ich habe das letzte Mal hier gelebt 2001. Bis 2002 ungefähr. Und wenn ich sehe, was sich in der Stadt seitdem getan hat, das ist irre. So, das heißt, so eine Destination wie Hamburg erneuert sich eigentlich immer wieder. Das ist auch das Tolle an dieser Aufgabe, dass du immer Geschichten erzählen kannst über diese Stadt. Jetzt noch leichter vielleicht als früher mit der Elbphilharmonie, weil es einfach mit einem Blick auf einmal etwas gibt, woran wir die Stadt, die Entwicklung, die Ambitionen erklären können. Das war früher vielleicht gar nicht so leicht, jetzt ist es deutlich leichter geworden. Aber wenn ich sehe, was hier passiert zum Thema Innovation, Startups, zum Thema Kultur, also immer wieder Geschichten zu erzählen, eigentlich über das gleiche Produkt und trotzdem immer wieder neue Blickwinkel.
Die Elbphilharmonie ist ja so ein Phänomen, wie was darüber geunkt wurde und so viel Geld. Und jetzt im Nachhinein muss man doch sagen, war eigentlich ein Schnapper. Ja, ist viel Geld, aber hat natürlich eine Strahlkraft ohnegleichen, ist ein so wunderschönes Wahrzeichen und eigentlich meckert jetzt auch keiner mehr. Ne?
Also es ist natürlich, also in Leidenschaft steckt irgendwie auch Leiden mit drin. Und es gab eine Leidenszeit, die war lang und sie war auch teuer. Und wenn man sagen würde, ein Schnapper oder ist ein Geschenk, dann ruft das wahrscheinlich noch den einen oder anderen auf den Plan, der sagt, nee, das hat irgendwie schon auch richtig, richtig Geld gekostet.
Was hat die gekostet? 100 Millionen?
Nein, 860 Millionen.
860 Millionen, okay. Ja. 100 und, Millionen sollte sie kosten.
Und ich war aber vor kurzem, war ich in München eingeladen, weil München überlegt, ein Konzerthaus zu bauen und der Ministerpräsident Bayerns hat dem erstmal eine Denkpause verordnet. Und man wollte in München wissen, was hat die Elbphilharmonie eigentlich gebracht für Hamburg. Und die Diskussion, die du ansprichst über die Bauzeit und über den Preis, die sind sozusagen mit der Eröffnung total verstoppt, weil die Hamburger sind total stolz auf dieses Haus, weil es zeigt A, zu was wir auch fähig sind, es steht B, am genau richtigen Ort. Olaf Scholz hat mal irgendwann gesagt, ja natürlich, wenn das Haus an der Autobahn stehen würde, hätten wir ein leichteres Verkehrskonzept, aber es steht genau da, wo es stehen muss, weil das ist die Wiege unserer Prosperität, da kommt der Wohlstand her aus dem Hafen und von da ist es da genau richtig. Es reflektiert unsere Vergangenheit mit dem Kai-Speicher, auf dem es gebaut ist, nämlich diese Kaufmannsvergangenheit, das Merkantile. Und es zeigt aber auch durch den Glaskörper die Ambitionen der Stadt und den Mut und die Zukunftsbereitschaft und die Offenheit. Und so ein Haus zu eröffnen 2017, ein Haus der Begegnung, ein Haus der Kultur, ist ein ganz, ganz starkes Zeichen. Es hilft Hamburg weit über die Grenzen hinaus bekannt zu machen. Wir vergleichen es gerne natürlich mit dem Sydney Opera House. Das ist ein Bild, wo du sofort siehst, das ist Sydney. Das
weiß ist jeder, was gemeint ist.
Weiß genau, jeder, was ja. gemeint ist. Ja, du siehst die Muschelform. Und wir wollen, dass die Elbphilharmonie gerne natürlich auch diese Strahlkraft entwickelt, mit einem Blick zu sagen, das ist Hamburg. Und der ehemalige Geschäftsführer der Elbphilharmonie hat mal irgendwann gesagt, der Michael Lautremba soll aufhören, über die Elbphilharmonie zu reden. Das ist ein Konzerthaus, ist ein Konzerthaus, ist ein Konzerthaus. Und meine Perspektive ist, ja, es ist ein überragendes Konzerthaus, es ist wunderschön, aber es ist so viel mehr für die Stadt. Es ist Stadtentwicklung, es ist Ambition, es ist DNA. An einem Gebäude lässt sich festmachen, was diese Stadt so einzigartig macht.
Ja, und jetzt wird ja gerade auf dem alten St. Pauli-Bunker am Stadion auch wieder ein großes Projekt umgesetzt.
Ja, ja.
Was genau passiert da?
Ja, der St. Pauli-Bunker wird ist ja ein ganz markantes Gebäude, der natürlich eine ganz furchtbare Zeit in Deutschland reflektiert und dafür steht. Und in diesem St. Pauli und auf dem St. Pauli-Bunker entsteht eine Veranstaltungshalle innen drin, obendrauf eine Dachterrasse, ein Hotel entsteht da, es wird begrünt. Und das ist auch wieder eine spannende Perspektive. Wir schaffen es, mit so einem dunklen Punkt unserer Vergangenheit so umzugehen, dass wir ihn in die Zukunft hinein auch gestalten können. Ich glaube auch, das wird ein ganz besonderer Ort in Hamburg werden, sehr zentral. Im Sommer wahrscheinlich die bestbesuchte Dachterrasse, die es geben wird.
Aber das Übel und Gefährlich bleibt da drin.
Bleibt drin, ja.
Sonst muss ich ja wieder hier auch einschreiben.
Ja, ja, nein. Also das ist sehr, sehr spannendes Projekt und auch wieder eine dieser Geschichten, die wir über Hamburg erzählen können.
Ja, phänomenal. Olaf Scholz war dann früher dein Chef, ne?
Er war mein Aufsichtsratschef, ja, in der Tat. Und das letzte von vielen Gesprächen, was ich hatte,
hat er vergessen?
Nee, hat er nicht vergessen, sondern das war dann auch mit ihm. Also er musste durchaus irgendwie auch sagen, ja, machen wir das jetzt mit dem Menschen aus München.
Ja.
Aber seine Perspektive war damals auch durchaus, er wollte jemand von außen haben. Er wollte, dass so eine zentrale Position von außen besetzt wird. Also von außen heißt nicht aus Hamburg, nicht aus dem Tourismus. Weil er einfach auch die Perspektive hatte, wir müssen gewisse Dinge auch in Frage stellen, um besser werden zu können. Und du hast vorhin in der Anmoderation ja bei Radio Hamburg ist es, glaube ich, ne, die schönste Stadt der Welt, diese Haltung. Das ist, manchmal ist es halt auch so ein bisschen zu saturiert. Also ist Hamburg die schönste Stadt der Welt? Nein. Dafür gibt es einfach viele, viele andere schöne Städte auch. Und du kommst ja nur weiter, wenn du Dinge in Frage stellst und neu denkst. Und das war ihm total wichtig. Deswegen hat er zentrale Positionen, auch zum Beispiel bei der Hochbahn mit Henrik Falk, der aus Berlin kam, besetzen lassen mit Menschen, die von außen auf die Stadt gucken und sagen, ja, ihr macht Dinge gut, ihr macht auch Dinge sehr gut, aber warum macht ihr es eigentlich so und könnte man nicht mehr anders? Ja.
Was ist denn das perfekte Hamburg-Wochenende für jemanden, der das erste Mal in die Stadt kommt? Was sollte der von Freitag bis Sonntag Abreise oder Montag Abreise machen?
Oh, was für eine Frage. Also erstmal sollte er verlängern und sagen, ich komme nicht nur für ein Wochenende, sondern ich bleib eine Woche. hängt natürlich auch von Altersstrukturen ab, aber also es gehört natürlich ein Besuch der Elbphilharmonie, mal mindestens der Plaza irgendwie mit dazu.
Ja.
Dann gehören für mich auch andere Veranstaltungen dazu, sei es jetzt Musical König der Löwen oder Stage bringt jetzt Hamilton raus. Ein ganz spannendes Musical, was eine unglaubliche Inhaltstiefe hat. Da geht es um den ersten amerikanischen Finanzminister, der, der ja, also inhaltlich total tief und mal was ganz anderes als ein Disney-Musical. Harry Potter ist natürlich eine Riesenattraktion.
Es ist sehr erfolgreich eigentlich, das habe ich mich noch gefragt. Das war ja dann, lag ja lange so ein bisschen still wegen Corona.
Ja, wegen Corona. Und die sind natürlich auch echt getroffen worden durch die Pandemie. Aber ich muss gestehen, ich habe auf der Bühne noch nie so Special Effects gesehen wie dort. Ich glaube, Harry Potter ist der stärkste Charakter seit Star Wars, seit den 70er Jahren. Also von daher gibt es da eine große Community. Also das sollte man sich anschauen. Man sollte aber genauso gut, finde ich, die Hotels und Bars, also die Bar hier auch im Vierjahreszeiten ist sensationell.
Na, sehr empfehlenswert. Habe ich schon viele Nächte verbracht.
Sensationelle Bar. Die Orte am Wasser genießen. Jetzt auch in der Fischauktionshalle ist Liberté, ist ein wunderschön da unten, um da einfach mal einen Wein trinken zu gehen. Entenwerder ist für mich ein ganz besonderer Ort.
Ja. Kalte Hofe.
Ja. Stand-up-Paddeln auf der Alster unbedingt.
Das ist ja aber auch sehr in Verruf geraten, weil es zu viel davon gibt jetzt. Ne? Es wird ja so, gibt schon ein bisschen so einen Hass wieder. Ne? Zu viel Wassersport auf der Alster. Wenn sie nichts machen, ist schlecht. Wenn sie was machen, ist schlecht. Wie mit dem Wetter.
Ja, also ein sehr guter Freund von mir ist Trainer eines Ruderachters. Ja. Und der hat wahrscheinlich auch andere Geschichten zu erzählen zum Thema Stand-up-Paddeln als ich.
Ja, aber die können ja wirklich auf die doofe Elbe gehen mit den Dingen. Ne?
Ja.
Da stören sie auch keinen.
Aber es ist Hamburg am Wasser und vom Wasser aus zu erleben.
Ja, ist am schönsten.
Ist am schönsten, finde ich. Ja. Auf der einen Seite gehört für mich auch sowas dazu, und das mache ich selber auch, wenn ich in eine andere Stadt fahre, mit dem Doppeldecker durch die Stadt zu fahren und erstmal eine Perspektive auf die Stadt zu entwickeln. Ja. Ne? Also gibt keinen Städtetrip, wo ich nicht in so einem roten Bus sitze.
Mache ich immer.
Ja. Und mir einfach mal erzählen lasse und dann entscheide, wo steige ich denn jetzt aus. Also
Fand ich früher ganz fürchterlich und habe dann auch immer gesagt, wie kann man sowas machen? Und heute bin ich einfach, du kriegst halt mit diesen Doppeldeckerbussen erstmal so ein Overview.
Ja.
Und dann kannst du dich entscheiden, wo machst du dir noch die Mühe hinzulaufen. Weil wenn du immer alles abläufst, dann bist du halt abends immer fertig und kannst nicht mehr feiern gehen.
Das Witzige ist, die meisten Reisenden wollen ja gar nicht als Touristen wahrgenommen werden. Also wenn du auf Reisen gehst, willst du als Touri wahrgenommen werden?
Nee, ich sag dir sogar eins, wenn wir irgendwo sind und wir hören jemanden Deutsch sprechen, fangen wir an Englisch zu sprechen, weil wir bloß nicht mit denen reden wollen. Genau.
So, was setzt da also ein? Bist du Bewohner auf Zeit, du willst eintauchen in die Stadt, also es geht vielen Reisenden zumindest so, du willst eintauchen in die Stadt und es gibt ja auch durchaus Orte, wo du als Tourist eine andere Währung hast, Kuba, als Einheimischer. Oder wo du weißt, ich steige in Istanbul ins Taxi und ich weiß, ich werde ins Ohr gehauen, weil ich bin Tourist. So. Keiner will als Tourist irgendwie wahrgenommen werden, sondern als Bewohner auf Zeit, als Gast. Deswegen reden wir auch immer lieber von Gästen als von Touristen, weil Gast bedeutet, wir sind hier heute zu Gast bei Ingo Peters und wir wissen, wie wir uns hier zu verhalten haben.
Mhm.
So. Gast bedeutet, der Einladende lädt sich jemand ein und der Eingeladene hält sich an gewisse Regeln. Wenn du nur Tourist bist und nur reduziert wirst auf, du bist ein Teil der Wertschöpfung, wieso sollst du dich denn irgendwie noch besonders verhalten? Weil du bringst ja schon etwas, nämlich Wertschöpfung. So. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wenn wir über St. Pauli reden. Es ist gar nicht die Frequenz der Gäste, sondern es ist das Verhalten der Gäste. Und Gäste müssten akzeptieren, es gelten gewisse Regeln. Das ist kein Entertainment-Park. St. Pauli, dort leben Menschen. Das ist ein sehr direkter Stadtteil. Und ich kann auf St. Pauli Party machen. Ja, dafür ist die Infrastruktur auch durchaus da. Ja. Aber trotzdem muss ich gewisse Regeln einhalten. Weil das ist ein Areal, wo Menschen wohnen. Und deswegen ist das Thema Gast irgendwo sein, impliziert auch immer mit, sich an Regeln zu halten und einzutauchen, auch in die Kultur dieser Stadt.
Wenn du sagen müsstest, was deine fünf, die Elbphilharmonie hast du ja schon ein paar Mal erwähnt, aber so deine 5 Hotspots sind, wo du privat gerne hingehst in Hamburg, was ist das?
Meinst du jetzt Veranstaltungslocations oder?
Vielleicht auch. Egal, kann was Romantisches sein, wo du mit deiner Frau gehst, wo du vielleicht alleine zum Nachdenken hingehst oder so. Was ist etwas, wo ein Tourist vielleicht auch gar nicht hinkommt? Wir haben am Wochenende, waren wir zufälligerweise auf der Reeperbahn, weil wieder jemand auf die Idee kam nach einem Konzert, komm, wir fahren noch auf die Reeperbahn. Und dann haben wir Gäste aus Nordrhein-Westfalen getroffen, die ich würde mal sagen, Mitte, Ende 20 waren, die sind mit einem 9-Euro-Ticket gekommen. Die sind mit einem 9-Euro-Ticket schon 2 Wochen unterwegs gewesen, haben so tolle Geschichten erzählt, war echt spannend. Und waren jetzt noch das Wochenende in Hamburg und ich habe die dann gefragt, was die machen wollen. Die haben gesagt, ja, okay, macht das mal alles genau nicht. Ihr macht mal genau jetzt das. Und dann habe ich gesagt, ihr geht jetzt morgen zu den Landungsbrücken. Also ihr könnt die Hafenrundfahrt machen, super, aber danach geht ihr zu den Landungsbrücken, setzt euch auf ein HVV-Boot, weil das kannst du mit dem 9-Euro-Ticket eben auch fahren. Das sind unsere Busse auf dem Wasser. Fährst die Elbe hoch und läufst die Elbe zurück, gehst durch den Jenischpark, weil da kommt niemals ein Tourist in der Regel hin. Und es ist so wunderschön. Du siehst das Airbus-Gelände.
Was sind so 5 Orte? Ich mag es in der großen Elbstraße Fisch zu essen, frisch.
Ja.
Also Samstagmittag. Und da siehst du auch wirklich viele Hamburger.
Ja, deswegen grinse ich so, weil wir da auch gerne hinfahren. Also Atlantikfisch frühstücken und so,
herrlich. Sensationell. Muss man machen, finde ich. Jenischpark ist ein wunderschönes Areal.
Ja.
Gehört wahrscheinlich nicht zu dem, was du als Gast an einem Wochenende machst, weil du einfach dann andere Schwerpunkte setzt. Aber wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, dort sich hinzusetzen, das zu gehen, Blick auf die Elbe, sensationell. Blick auf die Elbe fährt mir natürlich auch die Terrasse vom Louis C. Jakob ein.
Oh, ja.
Also unglaublicher Spot.
Ja. Oder auch der Sülberg.
Sülberg natürlich auch, aber dieses, ich kann aus meinem Büro, habe ich um 10 Uhr den Michel-Trompeter, höre ich, und ich sehe auf Rathaus, Elbphilharmonie und Hafen. Und dieses Gefühl, ein Schiff fährt quasi an meinem Büro vorbei, finde ich immer wieder unglaublich. Also, dass der Hafen in der Stadt ist. Ich habe mal, bevor ich nach Hamburg gekommen bin, der letzte Urlaub war Hawaii und dann sagte der Gastgeber, okay, spannend, Tourismuschef Hamburg, was ist denn so bedeutsam an Hamburg? Was muss ich mir angucken? Dann habe ich angefangen vom Hafen zu schwärmen und seine Reaktion war, wenn das der schönste Ort eurer Stadt ist, dann will ich da nicht hinkommen. Weil das ist ja Pollution, ist Umweltverschmutzung, Industrie und für uns ist ja Hafen was ganz anderes. Für uns
ja, ist
Hafen
ist ja mitten in der Stadt.
Also 24/7, ja. Es ist immer Bewegung dort und wenn du dort am Falkensteiner Ufer sitzt irgendwo oder so und Füße im Sand.
Ja. Und dann kommen die Pötte reingefahren. Und dann kommen
die Pötte reingefahren.
Ich krieg Gänsehaut, wo ich drüber spreche.
Und du hast irgendwie Käse dabei und Wein.
Ja.
Mehr geht ja gar nicht.
Das bist du im Urlaub, bist direkt im Urlaub.
Naja, wenn dir das begegnen würde, du machst einen Städtetrip irgendwie Sydney oder, und sitzt an so einem Ort, sagst du, ey, was für eine Stadt, hier will ich leben.
Ja.
So, und das ist da in Hamburg so viele Orte, die genau dieses Flair aufkommen lassen. Boah, hier muss man einfach leben wollen. Was für eine tolle Stadt.
Städte haben ja immer meistens Städteführer. Gibt es in Hamburg eigentlich so eine, ich sag mal, Vereinigung von Local-Städteführern, die wirklich Hamburger sind?
Ja, es gibt unterschiedliche Vereinigungen von Gästeführern, die auch wirklich, und ich kann das auch den Hamburgern nur empfehlen und Hamburgerinnen, macht das einfach mal. Schaut mal mit einem Gästeführer eure eigene Stadt an, weil da gibt es Experten für Kultur, fürs Gängeviertel und. Und die haben Geschichten zu erzählen, sensationell. Und jedes Mal, wenn wir Gäste da haben, oder was heißt jedes Mal, aber häufig, wenn wir Gäste da haben, Delegationen, nehmen wir auch einen dieser Gästeführer mit dazu. Und auch da lernt man immer wieder Neues über die eigene Stadt. Also es ist total spannend, die eigene Stadt mal zu erkunden und das dann sogar mit so einem Gästeführer, kann ich nur empfehlen.
Ah, herrlich. Wir erkunden jetzt erstmal noch den letzten Wein.
Oh, was machen wir denn mit dem Rest von dem Beck? Aber gut.
Den nimmst du leider immer mit nach Hause, würde ich sagen. Ich habe mir leider vorhin die eine Flasche runtergefallen. Deswegen ist alles hier just in time. Ich habe noch was Schönes aus Südafrika mitgebracht. Ein Chardonnay. Die Nase, glaube ich, wirst du schon mögen. Weil die ist schon wieder so ein bisschen, ja, die ist ein bisschen vanillig. Dick und buttrig und das ist ein Summer Court Chardonnay.
Delair.
Von Delair Graff. Eines der absoluten Top-Weingüter aus Südafrika mit einem wunderbaren 5-Sterne-Resort-Hotel und Top-Restaurant und machen sehr, sehr gute Weine. Leider auch nicht ganz günstig, aber gut. Haben jetzt auch einfach nochmal die Preise sehr deutlich angehoben, was jetzt irgendwie gerade alle machen.
Die sitzen fast direkt oder gegenüber von Tokara. Toller Wein.
Hat natürlich durch den Holzausbau so eine Ähnlichkeit zumindest zu den Ochsauer. Auch wenn die Frucht, finde ich, nochmal ganz anders ist. Ne? Der hat so eine tolle Zitrusnote. Mhm. Und eine schöne Frische auch. Also gefällt mir auch sehr, sehr gut.
Ja, exzellent. Weißt du, wo der liegt preislich?
Er müsste um die 15 Euro
liegen. Okay.
Ja.
Toller Wein.
Oh, exzellent. Um den Dreh würde ich sagen, liegt auch, ja. Wenn du jetzt die drei Weine mal gedanklich im Kopf hast, welcher gefällt dir am besten? Was ist dein Favorite?
Ich glaube sogar der Auxerrois. Wobei der Delair, der Chardonnay, etwas ist, den ich länger und mehr davon trinken könnte an einem Abend. Mhm. Da wird der Auxerrois vielleicht irgendwann dann zu aufdringlich.
Ja, so ein bisschen zu breit dann irgendwann.
Ja,
ne?
Mhm. Ja.
Glaube ich auch, wenn wir jetzt mehr trinken wollen oder nur trinken wollen ohne Essen, glaube ich, ist Summer Court perfekt. Aber ich glaube, Auxerrois ist schon sehr gut. Aber du musst dich für einen entscheiden.
Auxerrois.
Okay. Und wenn du jetzt denkst, du trinkst ein Glas von diesem Auxerrois und der läuft dir langsam die Kehle runter und du denkst an Musik. Was für eine Stimmung kommt in dir auf, die man in Musik widerspiegeln könnte?
Du kannst Fragen stellen.
Wahnsinn, ne? Jetzt hast du eine Stunde Zeit gehabt, darüber nachzudenken.
Wahrscheinlich denke ich dann aufgrund der Sanftheit und der Viskosität. Sagt ihr Barry White noch was?
Aber selbstverständlich.
Sehr gut.
Ich bin alt.
Du kannst auch imitieren, ne? Wie er in das Mikro gesprochen hat. Also für alle die zuhören und die Barry White kennen, so würde ich den Auxerrois.
Okay, dann packen wir einen Song von Barry White mit auf unsere Halbtrocken-Playlist, der ab heute zu hören ist. Und einen wichtigen Punkt habe ich noch gar nicht angesprochen. Wir verlosen ja immer etwas. Und diesen Monat gibt es etwas zu gewinnen. Nämlich zwei VIP-Logentickets für Felix Lobrecht am 27.10. in der Barclays Arena in Hamburg im Wert von etwa 400 Euro inklusive Essen, Getränken, allem drum und dran. Was müsst ihr dafür tun? Ihr geht auf unseren Instagram-Kanal halbtrocken.rocks und da ist eine Kachel, ein Beitrag mit Michael Otremba und da klickt ihr drauf, das liked ihr, folgt unserem Instagram-Account und dann schreibt ihr in das Kommentarfeld, warum ihr denn meint, dass ihr diesen Preis gewinnen müsst und dann wird am 29. September ausgelost und dann gibt es einen Gewinner, eine Gewinnerin. Falls ihr nicht bei Instagram seid, könnt ihr natürlich trotzdem mitmachen. Ihr abonniert einfach unseren Newsletter auf halbtrocken.rocks und schickt uns einen Screenshot vom Abo per Mail an gewinne@halbtrocken.rocks mit dem Betreff Felix Lobrecht und dann könnt ihr auch teilnehmen. Also für alle wieder was dabei. Und es ist ein geiler Preis. Also Felix Lobrecht immer schnell ausverkauft. Und die Barclaycard Arena ist natürlich auch ein Highlight von Hamburg.
Vor allen Dingen das Programm natürlich, was da stattfindet.
Das Programm, was da stattfindet. Und die Erreichbarkeit wird ja auch besser, denn es wird die neue U-Bahn gebaut. Mhm. 2035 ist sie, glaube ich, fertig. Aber die ist ja auch nochmal, ist das auch etwas, woran Hamburg Marketing mit beteiligt ist oder wo ihr in Gremien irgendwie mit einberufen werdet oder ist das eigentlich eher nicht so eure Baustelle?
Nee, das ist da nicht so sehr unsere Baustelle. Was ein Thema ist, wenn man schaut, was sind die großen Herausforderungen für alle großen Städte, dann ist es einmal Wohnung so zu organisieren oder Wohnen so zu organisieren, dass Wohnraum bezahlbar ist, weil Wohnraum einfach knapp ist. Und dann ist es Mobilität.
Ja.
Ja, weil die Mobilität beziehungsweise dann auch eine veränderte Form der Mobilität sorgt dafür, dass wir mit diesem begrenzten Platz besser umgehen können gemeinsam. So, und das ist dann natürlich schon ein Thema, wo wir als Hamburg Marketing dann irgendwie auch mit dabei sind, das auch anhand dieser Geschichte zu erzählen, wie mutig Hamburg ist, wie man nach vorne denkt, wie zukunftsorientiert man ist.
Weil, Jungfernstieg autofrei quasi.
Ja, und das sind ja alles Dinge, die, also sind nicht eindimensional, ne? Weil wenn man die Stadt autofrei gestalten will, dann muss man organisieren, dass Lieferverkehr funktioniert, damit dass der Handel funktionieren kann. Und trotzdem ist es natürlich etwas, dass Autos erstmal auch nicht nur hilfreich sind für die Lebensqualität. Ne? Wir stellen über, darf es wohl keine Autos fahren.
Völlig im Gegenteil.
Es ist ruhiger, dort entstehen Grünflächen. Und das sind dann schon Themen, die wir als Hamburg Marketing auch mit kommunizieren, um zu zeigen, wie gesagt, welche Schritte unternimmt die Stadt da und wie zukunftsgerecht ist sie aufgestellt.
Wenn es zu mir geht, können die ganze Stadt autofrei machen. sollen Parkhäuser bauen, dann sollen die eine Bummelbahn einrichten, wo man reinspringen kann.
Naja, es gibt ja verschiedene Modelle schon, die zeigen, dass autofreie Zonen und Areale sehr, sehr positiv sind für das Stadtbild und die Entwicklung. Und auf der anderen Seite ist es halt auch immer so, wenn man Veränderungen will, muss man Menschen mitnehmen. Man muss auch das wertschätzen, was vorher geleistet wurde, und kann da nicht einfach drüber gehen. Deswegen sind das wichtige Dialogprozesse, die aber trotzdem alle in eine Richtung zeigen, weil der Autoverkehr einfach limitiert werden muss.
Aber es ist natürlich, ihr habt natürlich einen unheimlich mühsamen Job, weil ihr natürlich gebetsmühlenartig immer wieder auf Leute, ich will nicht sagen manipulieren müsst, aber immer wieder mitnehmen müsst und immer wieder überzeugen müsst und immer wieder klar machen müsst, das ist der richtige Weg, geht ihn mit.
Na, ich würde eher sagen, unsere Aufgabe ist von daher toll, weil sich erstmal jeder mit uns gerne unterhält. Also egal, bei wem ich mich jetzt melde, ob es ein Philipp Westermeier ist, ja, oder ein Patrick Rüther, oder Hoteliers, jeder ist erstmal bereit, mit uns zu sprechen. Warum? Weil, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt 300 städtische Organisationen und es gibt Organisationen, die sind viel besser aufgestellt, was Infrastruktur und Geld angeht. Also HPA oder auch die Hochbahn. Viel mehr Mitarbeiter, viel mehr Budget, viel mehr Infrastruktur. Und trotzdem glaube ich, dass es kaum, vielleicht kein anderes städtisches Unternehmen gibt, was in der Stadt so vernetzt ist wie wir. Kunst, Kultur, Film, Musik, Sport, Wirtschaft. Alles Themenfelder, wo wir irgendwie andocken können mit dem, was wir machen und wo wir für die Beteiligten Mehrwert bieten können. Und deswegen ist es eigentlich so, egal wo wir anrufen, da ist keiner, der einen Hörer auflegt, sondern alle unterhalten sich erstmal gerne mit uns.
Weil ihr natürlich auch so nett seid.
Das gebe ich gerne an die Kolleginnen und Kollegen weiter.
Und sag mal, Hamburg Tourismus ist aber ja im Grunde genommen auch ein Reiseveranstalter. Man kann über euch auch Zimmer buchen. Wie, ihr seid wie, ich will nicht sagen wie Booking.com, aber.
Wir wollen die kaufen jetzt nächstes Jahr.
Dann habt ihr doch nicht so wenig Budget.
Nein, in der Tat, das ist auch sehr besonders. Wir,
nehmen wir als Titel für die Sendung. Wir kaufen Booking.com.
Das fehlt immer noch. Ja. Dann sagen einige, es ist ja total durchgedreht. Nein, wir sind eigener Reiseveranstalter. Das heißt, dass wir ja durchaus auch Pauschalreisen mitverkaufen. Es gibt halt auch viele Gäste, die gerade durch die Nähe zur Stadt dann viel Vertrauen einfach zu uns haben. Wir sind ein städtischer Reiseveranstalter. Da passiert kein Unfug. Wir haben eigene Produkte wie die Hamburg Card. Das heißt, kostenlose ÖPNV-Nutzung. Ja, die ist von uns. Kostenlose ÖPNV-Nutzung und 150 touristische Rabatte. Und so erzielen wir eigene Erlöse. Und können damit für den Standort viel kräftiger werben, als wenn wir jetzt nur in Anführungsstrichen die städtischen Mittel nutzen würden. Mhm. Sondern das ist mit unsere wichtigste Finanzierungsquelle, die natürlich in der Zeit von Corona auch da niederlag, keine Frage. Aber wir stellen fest, in dem Moment, wo Reisen wieder möglich ist, funktionieren auch die Produkte. Wir vermarkten für die Stage ganz viele Tickets, sind damit der wichtigste Vertriebskanal. Aber das gibt uns halt auch die Kraft zu sagen, wir können gewisse Aktionen gemeinsam mit unseren Partnern stemmen, weil wir eigene Erlöse haben.
Spannend, das wusste ich nicht.
Ja, ja. Sehr besonderes Konstrukt. Gibt es in Deutschland, in Berlin vielleicht so noch, weil Visit Berlin ähnlich aufgestellt ist und eigenen Vertrieb macht. Viele der Tourismusorganisationen haben aber das Thema Vertrieb irgendwann ad acta gelegt und bedienen sich sozusagen nur noch aus den städtischen oder Landesmitteln und wir erzielen eigene Erlöse.
Was ist das Spannendste, was in den nächsten 5 Jahren in Hamburg passiert?
Oh. ich glaube, stadtentwicklungsseitig, wenn man sieht, kleiner Grasbrook, was da jetzt alles, da wird ein neuer Stadtteil entstehen. Ne? Und
mit einer riesigen neuen Mall auch.
Ne? Ja, ja, also Wohnungen, das ist sozusagen wieder Erschließen eines neuen Areals, finde ich hochspannend, weil wir haben als Hamburg gezeigt, ich weiß, dass es durchaus auch Kritiker gibt, was die Hafen City angeht, aber das ist das größte Stadtentwicklungsprojekt Europas gewesen. Und ja, natürlich muss da noch einiges passieren und diesem Stadtteil fehlt natürlich total Patina, ja, keine Frage.
Leben auch einfach abends, ja. Ist dann die Bürgersteige hochgeklappt.
So, das muss alles noch kommen und da wird man auch schauen müssen, wie kriegt man Gleichgewicht hin zwischen den Menschen, die da leben und den Gästen. Aber wir haben gezeigt, dass wir es können. Und das werden wir mit anderen Stadtteilen auch noch so machen. Also städtebaulich oder städteentwicklungsseitig passiert unglaublich viel. Ich glaube, tourismusseitig ist die größte Herausforderung für die gesamte Branche wirklich sich dem Thema Nachhaltigkeit zu widmen und da auch klar zu machen, nein, es ist nicht Teil eines CSR-Berichtes oder CSA-Berichtes und für den geben wir irgendwie 300.000 Euro aus, sondern es ist Teil unseres Geschäftsmodells. Wir müssen ganz deutlich machen als Branche, dass wir das Thema Nachhaltigkeit im Blick haben. Und da haben wir, glaube ich, viele Aufgaben vor uns.
Ja, glaube ich auch. Es wird aber auch leider natürlich immer sehr, sehr viel über das Thema geredet. Es wird in Reden immer gerne hervorgeholt und im täglichen Arbeiten ist dann doch immer wieder gerne der Plastikbecher im Einsatz und was weiß ich was.
Ja, wir müssen dahin kommen, dass Nachhaltigkeit Teil des Geschäftsmodells auch ist. Und das sind, also wenn du mit Unternehmern redest, die wollen erstmal Geld verdienen. Und das ist ja auch vollkommen, ja,
dafür sind sie Unternehmer.
Genau, ja. Ja, bist du ja auch. So. Und mir sagte letztens ein Gastmensch, ich habe gerade einen Deal gemacht, ich habe in einem Hotel, ich sage nicht in welchen, habe ich unterschrieben, dass ich für Nachhaltigkeit bin. Und Konsequenz war, die haben dann 2 Tage mein Zimmer nicht gereinigt. Mhm. Ich habe mich gut gefühlt, die haben Kosten gespart. Ja, also es war wirtschaftlich für das Hotel irgendwie auch von Vorteil. So, und wir brauchen mehr Modelle, wo Nachhaltigkeit auch in Geschäftsmodelle übertragen wird, weil nur dann werden Unternehmen auch wirklich mitziehen.
Das mit der Zimmerreinigung finde ich so ein super Beispiel, weil ich lasse immer die rote Karte hängen, weil ich es kokolores finde, das Zimmer jeden Tag zu putzen. Hast
du zu Hause ja auch nicht.
Da müssten die Hamburger doch sich eigentlich mal schon als Vorbild zusammentun und sagen, wir bieten jetzt immer 2 Raten an. Mit täglicher Zimmerreinigung oder.
Passiert schon häufig.
Ja, ja, ist
das
so?
Passiert schon häufig, ja. Aber das, wie gesagt, das ist eine von vielen Lösungen. Ich glaube, wir müssen viel intensiver und auch ernsthaft um das Thema, du sagst zu Recht, das wird in vielen Reden immer aufgegriffen, aber macht die Branche wirklich was, müssen wir viel mehr, weil wir kommen nicht mehr drum rum. Es werden, zukünftig werden Reisen uns vorgerechnet werden in CO2-Abdruck, CO2-Fußabdruck und dafür braucht die Branche Antworten, wie sie damit umgeht und wie sie da besser mit umgeht als bisher.
Irgendwann kommt der Punkt, wo es nicht mehr anders geht und dann wird was passieren, wie es immer ist. Der Mensch ist schlecht im Vorausdenken.
Ja, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, gibt es eine andere Spezies, die so anpassungsfähig ist wie der Mensch? Also Evolution sagt es ja nein.
Wir wissen es nicht. Ja, wir wissen es nicht. Das Teleskop wird es vielleicht irgendwann zeigen. Ja. Unsere Stunde ist leider schon wieder rum.
Ja, schade.
Wir müssen eine zweite Sendung machen. Ich habe noch so viele Fragen. Michael, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr spannend. Über Hamburg gibt es einfach immer viel zu hören und zu lernen und zu wissen. Es ist einfach eine wunderschöne Stadt und was ihr als Aufgabe habt, ist ein schöner Job.
Absolut.
Muss ich sagen, tut der Stadt auch gut. Und ich bedanke mich bei dir und es ist relativ einfach. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Halbtrocken. Und ich sage danke und tschüss.
Vielen Dank, Timo.
So, liebe Weihnasen, das war es mal wieder mit Halbtrocken und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie ich. Abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört. Folgt uns auf Instagram und Facebook, liked und kommentiert unsere Beiträge, hört unsere Spotify-Playlist und selbstverständlich schreibt uns eure Wünsche per E-Mail an mail@halbtrocken.rocks. Und auf www.halbtrocken.rocks könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Warum macht das Sinn? Weil wir dort exklusiv und nur für Newsletter-Abonnenten spezielle Gewinnspiele veranstalten. Also sofort in den Newsletter eintragen. Keine Sorge, wir spammen euch nicht voll. Maximal einmal pro Woche schreiben wir euch was. Also bis kommenden Donnerstag. Cheers, euer Timo. Peace out.